Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Wie sicher ist deine Lebensversicherung eigentlich wirklich und was passiert in diesem Bereich im Hintergrund? Und ich kann sagen, es ist einiges und auch aktuell ist eine Lebensversicherung insolvent und pleite gegangen. Und ich freue mich sehr, dass wir einen Branchenkenner und Insider hier zu Gast haben, der Banken und Versicherungen da ein bisschen genauer drüber schaut. Was machen die eigentlich und wie sicher ist das und wo sind möglicherweise Dinge, was du als Lebensversicherungskunde oder wenn du es zukünftig vorhast, unbedingt wissen solltest. Naja, und vielleicht wirst du nach diesem Interview keinen neuen Vertrag mehr abschließen und den aktuellen auch möglicherweise überdenken. Das kann durchaus passieren, denn wir bekommen einige Sachen nicht mit. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Felix Früchtl mit dabei haben. Wenn du ihn nicht kennst, er ist Finanzexperte, Geschäftsführer der ProLife GmbH, die sind Marktführer im Dachraum für Anker von Lebensversicherungen. Deswegen ist es auch sein Beruf, dahin zu schauen, was machen die eigentlich und was sollte man wissen als Kunde. Ja, Felix, ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist und ich glaube, wir haben ein spannendes Interview heute.
Ja, lieber Thorsten, danke für die Einladung. Ich freue mich, darüber zu sprechen. Und ja, das wird mit Fug und Recht tatsächlich ein sehr spannendes Interview.
Okay. Erste Frage. Bist du ein Lebensversicherungsfreund und warum?
wie soll ich das sagen? Also rein renditetechnisch, wenn man da mal schaut auf die Altersvorsorge der Deutschen, die ja zuhauf immer noch diese Verträge haben, immer noch 83 Millionen in Deutschland, würde ich mal sagen, nein. Auf der anderen Seite verdiene ich und meine Firma, meine 20 Leute damit Geld, Leuten aus solchen schlechten Verträgen rauszuhelfen. Also ich habe ein weinendes und ein lachendes Auge da. Aber unterm Strich muss man sagen, nein, ich bin kein Fan davon.
Ja, kann ich gut verstehen, weil es gibt da nicht so lustige Themen. Wir helfen Menschen ja auch in Bereichen, wo wir eigentlich froh wären, wenn wir sie gar nicht hätten. Aber es ist halt einfach so, dass man trotzdem hinschauen muss, auch bei diesen Themen. Also, jetzt wollen wir ein bisschen ernster dahin gehen, beziehungsweise was passiert denn aktuell? Es gab ja einen Lebensversicherer, der insolvent gegangen ist. Was ist da passiert und was bedeutet das konkret jetzt auch für vergleichbare Verträge?
Es ist ja an vielen Leuten tatsächlich vorbeigegangen. Es war in den letzten 14 Monaten der zweite Lebensversicherer, der pleite gegangen ist. Also wir haben letztes Jahr die Eurovita gesehen. Das war so ein relativ kleiner Versicherer aus Südtirol, der aber auch schon ja einige 10.000 Versicherungsnehmer hatte und der dann pleite gegangen ist. Da ist bis heute nichts passiert. Die Leute haben bis heute kein Geld gesehen. Und man weiß auch noch nicht so richtig, wie es weitergeht. Die italienische Finanzmarktaufsicht hält sich da bedeckt. Aber wie gesagt, kleiner Versicherer. Im Juli diesen Jahres ist dann eine Botschaft durch die Medien gegangen, die uns selber auch schockiert hat. Die FWU-Versicherung mit Sitz in Grünwald bei München hat Insolvenz angemeldet. Und die FWU-Versicherung, die war schon sehr groß, 300.000 Versicherungsnehmer in Deutschland, 9 Milliarden Euro Beitragssumme, über die wir hier sprechen, die aktuell wirklich wortwörtlich im Feuer stehen. Denn bis Ende Februar 2025 ist schon mal zu 100% klar, wird es keinerlei Geld geben, keinen Euro, egal ob man kündigt, egal ob man Anspruch auf das Geld hat, egal ob man eine laufende Rente bezieht. Man bekommt erstmal keine Kohle auf gut Deutsch, darf aber weiter jeden Monat in diesen Vertrag einzahlen. Also wirklich das Schlimmste, was passieren kann und an vielen Leuten leider vorbeigegangen, weil eben ja die Fachpresse das nicht so kundgetan hat, wie ich mir das eigentlich gewünscht hätte.
Okay, also nur das heißt, wenn ich davon betroffen wäre, das heißt, jetzt ist mein Lebensversicherer insolvent und ich muss trotzdem in diesen Vertrag weiterhin einzahlen.
Genau, richtig. Also das ist ja auch immer das, was wir in den letzten Jahren kommuniziert haben, den Paragraphen 314 Versicherungsaufsichtsgesetz. Den gibt es zum Beispiel in Deutschland. Jetzt ist es da bei der FWU nochmal ein spezieller Fall. Die Versicherungssparte war auf Luxemburg ausgelagert. Das heißt, der deutsche Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz an sich greift nicht. Aber in jedem europäischen Land gibt es die gleichen Regelungen. Und die Aussagen dieser Regelungen sind die, dass wenn ein Versicherungsunternehmen in Schieflage gerät, aus welchem Grund auch immer, das wissen wir bei der FWU auch noch nicht, da hieß es nur bilanzielle Überschuldung, aber das kann ja alles bedeuten unterm Strich, dass der Versicherer nicht auszahlen darf. Diese Situation haben wir gerade aktuell bis mindestens Februar 2025 und für mein Dafürhalten auch noch das ganze Jahr 2025 fortlaufend. Und gleichzeitig muss der Versicherungsnehmer seine monatlichen Beiträge weiterzahlen, um eben das Kollektiv der Versicherungsgemeinschaft möglichst zu stärken, dass eben der Versicherer vielleicht noch doch noch in irgendeiner Form gerettet werden kann.
Ja, verstehe. Was kann jetzt alles passieren möglicherweise? In welche Richtung könnte das gehen? Was ist bei anderen Fällen in der Historie passiert?
In der Vergangenheit ist eigentlich schon mal alles passiert. Das heißt, das Geld kann wirklich komplett weg sein. Wobei ich da ehrlicherweise sagen muss, davon gehe ich nicht aus. Also ich glaube nicht, dass das Geld zu 100% weg sein wird in diesen FWU-Versicherungsverträgen. Ich gehe davon aus, dass es eine gewisse Quote geben wird. Es gibt jetzt einen Insolvenzverwalter, der von der luxemburgischen Aufsicht damit betraut worden ist, eben zu sichten, welche Vermögensmassen gibt es. Das Interessante daran war, die FWU hat nur Vorpolicen angeboten, wo man ja eigentlich denken müsste, naja, die Voranteile, Aktienanteile, ETF-Anteile im Hintergrund, die muss es ja geben. Aber anscheinend ist das tatsächlich nicht so gewesen. Das heißt, wir lassen uns überraschen, welche Quote dann wirklich zur Verfügung gestellt werden kann. Ich gehe davon persönlich aus, das ist meine persönliche Einschätzung, dass man irgendwo zwischen 50% und 70% seines Wertes vielleicht noch bekommt. Bedeutet aber im Umkehrschluss natürlich auch, dass ich 30% bis 50% meiner Altersvorsorge von heute auf morgen verloren habe. Die muss ich abschreiben. Die bringt mir niemand wieder zurück in irgendeiner Form. Es gibt in Luxemburg, dadurch, dass die Versicherungsgesellschaft, wie gesagt, in Luxemburg saß, von dort aus operiert hat, auch keinen Sicherungsmantel, wie jetzt zum Beispiel den Protektor bei uns in Deutschland. Das heißt, wenn die 50% weg sind, sind die definitiv weg. Und dann muss ich halt schauen, dass ich das Geld in irgendeiner Form durch weiteres Sparen und dann hoffentlich auch intelligenteres Sparen bis zum Renteneintrittsalter wieder aufhole.
Okay, interessant. Gehen wir mal kurz auf die Problematiken ein, die ja Lebensversicherer allgemein durchaus haben. Das heißt, weil bei Lebensversicherung ist ja nicht so, viele stellen sich das dann so vor, wie von Zauberhand wird ja dann das Geld mehr wert, sondern die geben das ja weiter. Die sammeln das Ganze und investieren das hoffentlich einigermaßen intelligent, auch von den Richtlinien, die sie haben bei Kapitallebensversicherung. Bei Vorgebund ist es ziemlich klar, da ist es transparent. Bei Kapitallebensversicherung ist es ja nicht so klar. Das heißt, wir haben ja da eine Anleihenproblematik und auch eine Immobilienproblematik. Vielleicht kannst du zu den beiden Punkten etwas sagen und wo Lebensversicherer ja durchaus ächzen und es nicht so einfach haben.
Ja, das können wir sehr gerne machen. Davor machen wir nochmal eins, Thorsten. Dieses Thema der vorgebundenen Lebensversicherer, das packen wir gleich nochmal hinten dran, weil das ist auch ganz, ganz spannend. Man denkt ja da immer, naja, die müssen ja in die Fonds investiert sein, die mir da auf der Wertmitteilung suggeriert werden. Können wir aber gleich nochmal drüber sprechen. Jetzt erstmal zu dem Thema Anleihenproblematik, Immobilienmarktproblematik. Also die Anleihenproblematik entstand daraus in der Vergangenheit, dass der Gesetzgeber den Lebensversicherern in Deutschland ein unfassbar enges Korsett angezogen hat. Das bedeutet, man darf jetzt den schwarzen Peter nicht nur den Versicherungsgesellschaften zuschieben, sondern auch der Gesetzgeber auf Bundesebene, aber auch auf europäischer Ebene mit der EIOPA, das ist quasi die europäische Versicherungsaufsicht, die haben da auf jeden Fall auch ein Wörtchen mitzureden. Die haben nämlich in der Vergangenheit dazu geführt, deren Regelungen, dass 80% des Deckungsstocks, also des Kapitals der Kunden bei kapitalbildenden Versicherungen, in sogenannte mündelsichere Anlagen investiert werden müssen. So, und mündelsichere Anlagen sind halt in der Regel Staatsanleihen. Das hat dann dazu geführt, dass die deutschen Lebensversicherer neben der EZB selber, die das ja nie hätte machen dürfen, das wissen wir ja mittlerweile auch, die zweitgrößten Abnehmer von europäischen Staatsanleihen waren und damit natürlich auch so eine gewisse Wechselwirkung da war. Die Europäische Union braucht die deutschen Lebensversicherer, dass die in diese Anleihen investieren, weil am Kapitalmarkt nimmt die für diesen Preis einfach kein Mensch mehr ab. Die deutschen Lebensversicherer sind aber voll mit diesen Anleihen. Und als dann vor 2, 2,5 Jahren der Zinsanstieg begann, relativ kurz, abrupt, sehr stark anstieg die Zinsen, dann ist natürlich der Anleihenmarkt in den Keller gefallen. Und der hat sich seitdem auch nicht wieder richtig erholt. Und das Interessante daran ist, alle Experten haben gesagt, um Gottes Willen, das kam jetzt aber total überraschend. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Thorsten, aber ich habe in meinem ersten Semester BWL-Studium gelernt, wenn der Kapitalmarktzins steigt, fällt konträr dazu der innere Wert der Anleihen. So, und das ist da auch geschehen. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche im Endeffekt. Das ist ja grundsätzlich auch kein Problem, wenn ich die Anleihe bis zur Endfälligkeit halten kann, weil ich ja da den Nominalwert auch ausgezahlt bekomme. Aber es war nie Ziel der Lebensversicherer, ihr Geld bis zur Endfälligkeit in diesen schlecht verzinsten Anleihen zu parken, sondern es war nur eine kurzfristige Lösung. Jetzt haben sie aber die Problematik, diese Anleihen haben 30% bis 50% ihres Nominalwertes verloren. Die kommen jetzt nicht einfach so mir nichts, dir nichts aus diesen Anleihen raus und haben stille Lasten aufgebaut in diesen Anleihen. Und jetzt fällt dir natürlich diese stille Last, fällt dir auf die Füße. wenn jetzt auf einmal, und das ist ja das Geschäftsmodell der Lebensversicherer, wenn dann Leute entsprechend in den Ruhestand gehen, ihre Ansprüche bekommen, die Ansprüche verrentet werden oder Leute ihre Verträge kündigen, weil sie merken, die lohnen sich nicht mehr, dass die Versicherer dann die Liquidität zur Verfügung stellen müssen. Und spätestens dann müssen sie diese stillen Lasten heben, die Anleihen verkaufen und haben dann unterm Strich schlichtweg keine Kohle mehr. So einfach ist das erklärt. Und wenn ich halt 80% meines Geldes in solchen unflexiblen Anleihen habe, dann stehe ich einfach mit dem Rücken zur Wand. Deswegen sage ich immer, die größte Problematik, die wir haben, auch im Bankenbereich, meine Silicon Valley Bank, haben wir gesehen, was da passiert ist. Im Endeffekt war das auch der ausschlaggebende Faktor, auch bei vielen anderen Banken. Wir haben eine Anleihenkrise. Wir haben keine Euro-Krise, Zinskrise oder sonst irgendwas. Wir haben eine Anleihenkrise. Und da kommt jetzt noch on top obendrauf die Gewerbeimmobilienkrise, die ich schon vor 1,5 Jahren oder so mal, da war ja nicht ich der Einzige, haben ja viele angesprochen, hab da mal ein Auge drauf. Und mittlerweile berichtet jetzt auch die Mainstream-Wirtschaftspresse darüber, dass sie sagt, oh, da könnte uns was in Amerika verrutschen. Die Gewerbeimmobilien sind völlig overrated, auch in Deutschland völlig overrated, sind noch zu günstigen Zinssätzen finanziert worden und müssen jetzt in den nächsten 1-2 Jahren refinanziert werden. Jetzt haben wir aber Leerstand, wir haben eine schlechte Konjunktur, wir haben Deutschland auf dem absteigenden Ast, wir haben Homeoffice. Das heißt, der Ertrag aus diesen Objekten ist nicht mehr so hoch, der Wert ist nicht mehr so hoch. Und wer ist massiv in diese Gewerbeimmobilien investiert gewesen? Natürlich auch die deutschen Lebensversicherer. Und dazu hat auch die Deutsche Bundesbank Stellung genommen. Und die hat gesagt, sie sieht bei den deutschen Lebensversicherern eine massive Gefahr, wenn sich hier irgendwas am Gewerbeimmobilienmarkt tut, wenn da irgendwas verrutscht. Also das sind die beiden Problematiken, die ich ganz groß im Fokus habe diesbezüglich.
Kann man jetzt bei einzelnen Versicherern eigentlich absehen, welche das jetzt besonders gefährdet sind? Oder da passiert ganz sicherlich was? Vermutlich nicht wirklich, weil man kann sie halt nicht voll in die Karten hineinschauen und sie werden es uns natürlich nicht sagen. Sie werden natürlich immer sagen, wir sind super stabil, alles wunderbar. Also ist schwierig, das von außen zu sehen, oder?
Es ist sehr schwierig. Das ist eine sehr gute Frage, weil Thorsten, wir hatten zum Beispiel bei der FWU-Versicherung, die jetzt im Juli pleite gegangen ist, die hatte im Februar noch ein Fitch-Rating mit einem BBB+-Rating bekommen. Also das ist für eine Versicherungsgesellschaft von der Größe vollkommen in Ordnung gewesen. Also es gibt Versicherungsgesellschaften, die sind deutlich schlechter gerankt und wir haben auch nicht damit gerechnet. Aber da siehst du mal, gut, es ist ja auch klar, derjenige, der das Rating bezahlt, kriegt das Rating, aber du kannst dir davon nichts kaufen und du kannst in die Bilanz reinschauen, aber nach IFRS 9 dürfen die dann, wie gesagt, Held to Maturity bilanzieren. Das heißt, die stillen Lasten in den Anleihen müssen die nicht offenlegen. Du wirst daraus schlichtweg nicht schlau. Aus meiner Warte heraus würde ich sagen, je kleiner der Versicherer ist, umso größer ist natürlich die Anfälligkeit für eine Insolvenz, für eine Zahlungsunfähigkeit. Dass jetzt morgen eine Allianz zahlungsunfähig wird, das ist vollkommen unrealistisch. Das glaube ich nicht. Aber je kleiner die Versicherer werden, umso größer ist natürlich die Problematik. Das ist klar.
Okay, das heißt also, wenn ich dann tolles Rating sehe in so einer Broschüre, dann ist das gar keine Garantie. Okay.
Nein. Überhaupt nicht.
Das können wir dann mal sacken lassen, genau. Ja. Was sagt denn jetzt die BaFin dazu? Das ist ja auch deren Aufgabe, Versicherer zu regulieren. Und die müssten auch eigentlich einen ziemlich guten Überblick haben. Also was passiert da?
Den Überblick haben die definitiv. Du darfst aber einzig vergessen, dass natürlich die Versicherungslobby, das ist die größte Lobby, Banken- und Versicherungslobby, die wir in Deutschland haben. Das heißt, die geht Hand in Hand mit den jeweiligen Behörden. Und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, da ist eine wechselseitige Beziehung da. Der Staat, die Europäische Union braucht die deutschen Versicherer, der darf die jetzt nicht verunglimpfen, weil die müssen ja irgendwer muss ja diese Staatsanleihen abnehmen, die der Kapitalmarkt nicht abnimmt. Deswegen hat sich die BaFin diesbezüglich auch die letzten Jahre sehr, sehr zurückgehalten. Aber wir haben jetzt eine Exekutivdirektorin, Frau Wiens, die im September diesen Jahres war das, vor laufender Kamera und vor versammelter Lebensversicherungsvorstandschaft gesagt hat, sie wäre schockiert über den fehlenden Kundennutzen in vielen Verträgen, also O-Ton, wirklich schockiert darüber. Und sie werde das mit ihrer Behörde wirklich beobachten, ob da wirklich ein Kundennutzen vorhanden ist. Überleg mal, die BaFin sagt, es ist häufig kein Kundennutzen in diesen Verträgen. Und 83 Millionen Leute in Deutschland haben diese Verträge. Und auf der anderen Seite sagt die Aufsicht, die meisten Verträge lohnen sich gar nicht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist unglaublich. Also,
ich doch ganz kurz, weil für diejenigen, die den Begriff BaFin nicht kennen, das ist die oberste Finanzbehörde in Deutschland, die Aufsicht hat für Banken und Versicherungen. Das ist an dieser Stelle kurz erwähnt. Also das ist jetzt nicht so eine kleine Glitsche oder so, sondern wirklich so die oberste Behörde schlechthin und reguliert und schaut da auch mit hinein und sollte sich um diese Sachen auch kümmern.
Ja,
Genau.
Ja,
Und
also die ist da, die ist
vielleicht
die, ja.
nur noch ganz kurz, weil das wollte ich am Anfang noch erwähnen. Auch für unsere österreichischen Schweizer Freunde, die vielleicht die Frage stellen, ist das auch relevant für mich? Grundsätzlich ja. Auch wenn nicht eins zu eins vielleicht alles, aber so die Problematiken, die sind überall ähnlich. Also auch da gilt es hinzuschauen, auch wenn es da natürlich spezifische Dinge gibt. Genau. So, Felix,
Ja,
dann
genau, also Österreich,
weiter.
Schweiz, gut, dass du es angesprochen hast, weil die Grundproblematik ist dieselbe. Die Grundproblematik ist in allen Bank- und Versicherungsprodukten, die ich spare im Geld, in der Fiat-Geldwährung, die sich laufend selbst auffrisst, die sich weginflationiert. Und egal, selbst wenn die Banken oder die Versicherungen wirklich mal ein tolles Produkt konstruieren würden, was sie nicht tun, selbst dann würde das nicht gehen, weil ich im Geld spare. Also grundsätzliche Problematik die gleiche. Und im Speziellen dann jetzt natürlich für Deutschland, aber genauso für Österreich, Schweiz, gibt es da auch tausende Beispiele dafür, dass sich das einfach unterm Strich ein Rückwärtssparen ist, in dem man sich da befindet. Und wie gesagt, das hat jetzt die BaFin, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, auch in Deutschland erkannt. Ging sogar so weit, dass eine Lebensversicherer, die Targo Lebensversicherung, musste drei Produkte vom Markt nehmen, weil die Stornoquote 400% über dem Durchschnitt lag. Und dann die BaFin gesagt hat, naja, also da kann ja der Kundennutzen wirklich nicht vorhanden sein, wenn die Stornoquote, überleg mal, 400% über dem Durchschnitt liegt, dann mussten diese Produkte vom Markt genommen werden. Und ich bin mal gespannt, ob diese Dame, die meiner Meinung nach sehr, sehr gute Arbeit leistet, ob die auch nächstes Jahr noch in Amt und Würden ist, weil sie natürlich gegen einen Gegner anspielt, der nicht zu unterschätzen ist.
Gut. Bevor wir auch auf so Optionen und Lösungen eingehen, würde ich gerne über das Thema Kosten mal sprechen. Ich habe mir früher öfter mal, jetzt auch schon eine Weile her, aber damals war, ich glaube nicht, dass sich da großartig was geändert hat, erst recht nicht mit den aktuellen Herausforderungen. Ich habe da immer spaßhalber mal Lebensversicherung mal die Kosten gerechnet, weil die sieht man nicht, aber mal so wirklich mal so berechnen lassen bei der und der Rendite zum Beispiel, wenn die Fonds dann bei 6 oder 8 oder 10% liegen und was dann rauskommt und dann mal verglichen, was das eigentlich für Kostenbelastungen sind. Und die waren maßgeblich und deutlich höher, als wenn man zum Beispiel selber jetzt in Investmentfonds direkt investiert. Also das sind riesige Kosten und Gebühren drin, die man nicht direkt sieht, wo man ein bisschen Finanzrechnen muss und die Lebensversicherung mal kalkulieren. Und da kann man so quasi die Kostenquoten auch mit anschauen. Und auch wenn man, ist ja etwas transparenter zumindest geworden, was Kosten betrifft, dann merkt man auch, die haben schon teilweise sehr, sehr hohe Kosten. Wie ist deine Erfahrung? Auch was das Thema Lebensversicherung Kosten betrifft, weil auch wenn man das weiterführt, heißt es ja nicht, dass es dann keine Kosten mehr gibt. Das ist ja auch die
Ja.
Problematik, was man nicht direkt sieht. Also, wie sind da deine Erfahrungen?
Also die Kostenstruktur ist massiv, gerade bei den vorgebundenen Policen, wo ich wirklich, und ich habe jetzt da jetzt 3 Monate lang wirklich intensiv recherchiert, da kommt jetzt bald auch ein wissenschaftlicher Artikel diesbezüglich. Ich sage ganz klar, die vorgebundenen Policen sind noch viel, viel schlimmer wie die klassischen. Eben wegen dieser Kostenstruktur, die unfassbar intransparent ist und die dazu führt, dass ich wirklich mein Geld vernichte. Und ich habe da ein sehr gutes Beispiel dafür, das kam erst vor 3, 4 Monaten mal rein. Eine Augenärztin war das, oder Optikerin aus dem Schwäbischen, die hatte genau einen Altersvorsorgevertrag. Das war eine vorgebundene Lebensversicherung, in die hat sie jeden Monat 2.700 € netto eingezahlt. Weil sie war selbstständig, hatte keine gesetzliche Altersvorsorge und hat gesagt, das ist meine Altersvorsorge. So, das hat sie 7,5 Jahre gemacht und nach 7,5 Jahren hat sie sich das mal angeschaut, hat gesehen, okay, mein Fonds, der hinterlegt war, der hat jedes Jahr im Durchschnitt 5,6% gemacht. Der lief gut, alles gar kein Thema. Ich habe 275.000 € eingezahlt in die Versicherung und obwohl mein Fonds mit 5,6% im Jahr im Durchschnitt performt hat, habe ich einen Rückkaufswert nach 7,5 Jahren von 215.000 €. Das heißt, mir fehlen deutlich über 50.000 €, obwohl mein hinterlegtes Asset 5,5% pro Jahr gemacht hat. Und das liegt ja nur an den Kostenstrukturen, die immens sind, die massiv sind. Also das ist unglaublich. Von den, ich sag mal, 100 € die ich monatlich einspare, gehen 20 bis 30 € erstmal Kosten weg. Die sind weg. Futsch. Punkt. Also die muss man wirklich gedanklich abschreiben. Und das ist ein Riesenthema. Die Versicherer kassieren teilweise doppelt. Da ist ja die Generali letztes Jahr drüber gestolpert, da waren wir massiv dran beteiligt auch, das aufzudecken. Da wurden doppelt Abschlusskosten dem Kunden in Rechnung gestellt. Der hat einmal die Kosten für den Fonds an sich in Rechnung gestellt bekommen, was ja in Ordnung ist. Der Fonds wurde ausgewählt, alles okay. Dann wurden die Kosten für den Versicherungsvertrag dem Kunden belastet, kann man sagen, auch noch okay. Und dann wurden auch noch die Provisionszahlungen, die der Fondsanbieter der Versicherung gezahlt hat, auch nochmal dem Kunden zusätzlich in Rechnung gestellt, also als Kosten belastet. Das heißt, der Kunde war im Endeffekt dreimal belastet mit Kosten. Und das geht natürlich so nicht. Das hat man dann anbringen müssen. Aber selbst da, wo man dann sich geeinigt hat und gesagt hat, okay, die Kunden kriegen dann einen Teil der Kosten wieder zurückerstattet, die Versicherung hat gesagt, das ist ja nicht verboten. Wir werden genauso weitermachen. Also da sieht man auch mal die Moral. Die Kosten sind immens und ich kann nur jedem empfehlen, einfach mal, das ist ja eine Milchmädchenrechnung. Was habe ich eingezahlt? Wo stehe ich aktuell? Wie lange habe ich jetzt eingezahlt? Und dann kriege ich eine Rendite und da werden viele ihr blaues Wunder erleben. Weil selbst wenn ich im Positiven bin, manche Verträge machen 1-2%, 3, wenn es hochkommt. Aber wenn ich davon die Inflation abziehe, sind über 80-85% der Verträge, die wir in Deutschland haben, defizitär. Und über 85% der Verträgen sparen sich die Leute in Deutschland wirklich arm und verlieren Geld. Punkt.
Ja, richtig. An der Stelle vielleicht auch, ist an der Stelle kurz erwähnt, für diejenigen, die vielleicht sagen, ja, aber ich bekomme von meiner LV die Info, ich bekomme 4,1% Rendite und habe das auch letztes Jahr bekommen, dann niemals vergessen, das ist auf den Sparanteil, das sind die Kosten nicht berücksichtigt, wie viel die Kosten sind, das schreiben sie, warum auch immer, nicht von selber hinein. Das heißt, das wissen wir nicht. Und die Renditen, auch die Garantiezins und Co. gilt immer auf den effektiven Sparanteil, nicht auf den Gesamtbeitrag. Also wenn die Kosten, ich sage jetzt einfach mal, von 100 Euro dann vielleicht 20, 30, vielleicht mehr Euro ausmachen, dann geht es weg und darauf gilt dann die Garantieverzinsung. Und hoffen wir, dass die Garantieverzinsung überhaupt erreichen, was in den heutigen Zeiten auch nicht so sicher ist. Aber ich möchte jetzt eher eingehen auf die Lösungen. Das heißt, was habe ich jetzt für Optionen, wenn ich sage, so, ich will mir das jetzt mal anschauen und was kann ich dann grundsätzlich machen?
Also grundsätzlich steht es ja natürlich jedem offen und das empfehle ich einfach auch jedem, mal überhaupt zu sichten, was man hat. Das ist die große Krux. Viele Leute da draußen wissen gar nicht, was sie haben. Die sagen, ach, Lebensversicherung, das betrifft mich nicht. Da steht ja nicht groß Lebensversicherung drüber, sondern da steht dann Indexpolice oder Rentenversicherung oder Fondspolice oder sonst irgendwas. Schaut euch einfach an, was ihr habt.
Riester-Vertrag kann es ja auch sein. Es kann auch eine
Riester, sein,
wo man da gar nicht so dran denkt, dass es ja einfach eine Lebensversicherung dahinter ist.
Genau.
Und nur der Mantel aus ein bisschen anders genannt wird oder eine Kategorie reinfällt.
Genau, in
Österreich. Das war meine Erfahrung. Und auch viele, dass einfach das irgendwie drin haben und so haben sie es laufen gelassen, weil sie schon 20 Jahre haben oder 10 Jahre. Und dann lässt man es halt immer weiterlaufen, weil ist ja irgendwie ist ja nervig, sowas da sich zu beschäftigen damit, oder?
Lass mal laufen. Es ist auch vollkommen unsexy.
Also Kohle damit verlieren. Das ist die Realität. Das sehen wir auch bei uns immer und immer wieder.
Ja, ich verstehe das zum Teil, weil ich sage, gut, Lebensversicherung unsexy, Altersvorsorge unsexy, aber das Thema ist, ich finde, jeder Euro, den wir ja in Deutschland doppelt hart erarbeitet haben, weil 50% Steuern und Abgaben uns genommen werden. Das heißt, jeder Euro, den ich auf die Seite lege, der gehört auch ordentlich veranlagt und auf den muss ich Respekt zollen. Das heißt, egal was ich habe, vielleicht wenn ich das in der Vergangenheit mal beitragsfrei gestellt habe oder sonst irgendwas, schaut euch an, was habe ich? Rechnet durch, wenn ihr durchrechnen wollt, das ist ja relativ einfach. Ihr werdet sehen, das lohnt sich renditetechnisch nicht. Was ihr natürlich beachten müsst, wenn ihr irgendwelche Absicherungen drin habt oder so, klar, keine Frage, das ist eine andere Thematik, aber rein für den Vermögensaufbau werdet ihr sehen, es lohnt sich nicht. Und dann habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr sagt, alles klar, ich nehme das alles selbst in die Hand, gehe jetzt mit der Versicherungsgesellschaft in den Austausch und hole mir da mein Geld, das mir zusteht und investiere da eine gewisse Zeit und schenkt der Versicherungsgesellschaft den Glauben, dass da wirklich das Geld rauskommt, was mir zusteht. Oder du holst dir einen Profi an die Seite, wie allen anderen Lebenssituationen auch. Wenn du sagst, okay, ich will da einen Profi haben, der das für mich macht, der für mich das Beste rausholt, der für mich das schnell zur Verfügung stellt und abwickelt. Klar, der kostet Geld, aber ich weiß unterm Strich, dass mir das, dass ich dann das bekomme, was mir wirklich zusteht und dass ich mich um nichts kümmern muss. Dann wende ich mich an einen Profi und dieser Profi können dann im Beispiel zum Beispiel wir sein.
Mhm, genau. Das heißt, also ich kann mich von euch beraten lassen und dann schaut ihr das an und vielleicht auch was man, es gibt ja auch Spezialverträge, jetzt deutsche Altersvorsorgeprodukte, Riester, Rürup und dann kann ich einfach mal mit euch drüber sprechen und dann schaut ihr das an quasi.
Genau, also die Offerte kann ich nur an jeden machen. Einfach mal bei uns anfragen. Thorsten, du wirst bestimmt die Seite ja unten verlinken dann entsprechend. Und genau, und da kann man da einfach mal auswählen, was hat man überhaupt, was ist das für ein Vertrag, abschicken, das ist in 5 Minuten gemacht. Und dann kriegt ihr von uns immer, und das ist, wie gesagt, mein Angebot meines Teams und mir an alle da draußen, und ich hoffe, dass es jeder wahrnimmt, zumindest wahrnehmen, einmal von uns analysieren zu lassen, was hat man da überhaupt? Und wenn unsere Analyse nur ergibt, dass man sagt, man kann nicht helfen, man kann nichts machen, also das kann ja auch passieren. Kann ja auch sein, dass wir sagen, hey, wir können nichts tun. Oder dass wir sagen, hey, das Ding ist so scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck, da trauen auch wir uns nicht dran. Oder der ist so toll, kann ja auch passieren, behalt den. Aber einfach mal den Status quo abzuklären, das kann ich wirklich nur an jeden empfehlen. Dafür kann man einfach bei uns eine Anfrage machen und innerhalb von wenigen Tagen kriegt man da von uns eine fundierte Rückmeldung, was man hat und ob man was machen kann und wenn man was machen kann, wie wir hier entsprechend helfen können.
Genau, also wir geben es in die Shownotes natürlich rein, den Kontakt von dir, von euch, und dann könnt ihr euch natürlich da auch informieren. Ansonsten auch für alle unsere VIP-Club und Diamant-Club-Mitglieder, auch wenn das für mich, für uns deutlich mehr Arbeit bedeutet, extra auch mal darauf hinweisen, aber ihr könnt natürlich auch uns, wenn ihr einfach sagt, ja, wie ist denn so die persönliche Meinung von dem, was wir erst mal sehen können, geben wir euch natürlich ebenfalls. Also gebt dann gerne Bescheid, wenn ihr, wie gesagt, bei uns im Abonnentenbereich dabei seid. Ja, herzlichen Dank an der Stelle. Abschließende Frage noch, warum kauft ihr das dann eigentlich auf, wenn die so...
gute Frage. Die Frage kommt eigentlich immer. Hat mich schon gewundert, dass sie noch nicht kam. Aber das Thema ist, ich sage immer, wir kaufen die Verträge nicht, weil wir sie im Bestand halten wollen. Wir kaufen die Verträge nicht, weil wir sie weiterführen oder weiterverkaufen. Die will kein Mensch haben. Wir kaufen die, um die, um ordnungsgemäß diese Verträge für unsere Kunden aufzulösen. Also wenn wir die kaufen, kriegt der Kunde schnell sein Geld. Wir kümmern uns um die Abwicklung mit der Versicherungsgesellschaft. Wir holen das raus, was dem Kunden wirklich zusteht. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass wir wirklich einen großen Großteil der Verträge haben, wo dem Kunden ein anderer Wert suggeriert wird, wie den Wert, den wir von der Versicherungsgesellschaft dann bekommen. Aber wie gesagt, das würde jetzt ins Detail gehen. Und wir lösen jeden einzelnen Vertrag selbst auch auf. Das heißt, wir sind sowas wie der Schrottplatz für schlecht laufende Altersvorsorgeverträge in Deutschland. Wir kaufen die auf, wir holen alles raus, was rauszuholen ist, und lösen diesen Vertrag dann unterm Strich selbst aus. Das heißt, wenn wir fertig sind mit dem Vertrag, gibt es den danach auch nicht mehr. Also wir kaufen den nicht, weil der so besonders toll ist oder so. Ja.
Weil der Punkt ist ja, wenn Lieschen Müller an den großen Konzern rangeht, vielleicht nimmt der große Konzern Lieschen Müller mit ihrem Briefchen nicht so ganz ernst. Ne? Das ist halt leider so, ja. Aber okay. Kein weiterer Kommentar. Ja. Also Kontakt zu euch ist unterhalb von dem Video. Felix, herzlichen Dank für den Einblick.
Sehr gerne.
Das Update, was bei den Lebensversicherungen passiert, soll man auf jeden Fall weiterhin beobachten und jeder für sich selber einfach mal überlegen, macht das Ganze wirklich Sinn? Es gibt so viele interessante, spannende Möglichkeiten. Wir diskutieren sie hier auf YouTube, auf unseren Kanälen, in unserem Insta-Bereich, wo ich hier regelmäßig tolle Optionen vorstellen. Und ich sag mal so, meine Lebensquote, die ist relativ überschaubar, die ist exakt bei null und finde ich auch sehr, sehr gut so. Also ich bin jetzt leider kein Kunde für euch, Felix, aber das ist, glaube ich, nicht euer Problem, weil es gibt Millionen, aber potenzielle Kunden für euch. Also von dem her einfach drüber nachdenken, weil ansonsten, das ist halt der Unterschied. Wenn ich mein Geld richtig sinnvoll und gut investiere, dann sage ich mal, dann kommt halt vielleicht am Schluss jetzt nicht 100.000 raus, was dann vielleicht erstmal gut klingt, sondern dann bin ich halt auf einmal, wenn ich mal einfach kalkuliere, vielleicht sogar mehr oder weniger an derselben Geldanlage, einfach direkt in Fonds könnte sein, bin ich auf einmal bei 150.000 oder 200.000, weil das würde ich doch auch nicht ignorieren. Und wenn da halt jeden Monat da abgebucht wird, ich meine, wenn da draufstehen würde, schwarzes Loch und das Geld ist weg, dann würde ich es doch auch nicht abbuchen lassen. Dann würde ich doch auch mal hinschauen. Also deswegen, ihr Lieben, schaut euch bitte an, was ihr da habt und beschäftigt euch damit. Mit finanzieller Intelligenz trifft ihr viel bessere Entscheidungen und ihr habt unterm Strich viel, viel mehr mittel- und langfristig. Deswegen bitte nutzt das Ganze, nutzt solche Kontakte wie zum Beispiel den Felix und kümmert euch um euer Zeug. Okay? Einfach ein gut gemeinter Tipp und für diejenigen, die schon jahrelang bei uns dabei sind, die wissen exakt, was ich damit meine. Felix, herzlichen Dank. Danke an alle Zuschauer.
Sehr gerne.
Bis bald. Bin schon gespannt. Ich denke, ein Jahr oder so machen wir dann ein Update. Mal schauen, was bis dahin alles passiert. Es wird sicherlich nicht langweilig. Also euch viel Erfolg und
bis bald. Danke. Ciao.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.